SRF 1.
SRF 1.
Mundartsendung Schnabelweit. Heute gehen wir mal über unsere deutsch-schweizer Grenzen hinaus. Der Dialekt ist zwar den meisten von uns nicht unbekannt, er ist aber zum Teil gleich nicht so leicht zu verstehen. Vielleicht erkennen Sie ihn.
Wenn die Welt einmal untergeht, möchte ich genau wissen, wo ich land. Gustin war ich neulich am Zentralfriedhof. Hab geschaut, wo es noch gutes Platzl gibt und in welcher Ecken ich lieber nicht mag. Da gab es einige. Hab dann was gefunden in der Nähe einer Birken, unscheinbare Nachbarn, ein Ameisenhügel um die Ecken und freie Sicht auf die untergehende Sonne. Von da war er zu einem Weltuntergang echter Klacks.
Vielleicht ganz kurz übersetzt. Am schönen Platz auf dem Zentralfriedhof unter einer Birke mit angenehmen Nachbarn und einer schönen Sicht auf den Sonnenuntergang. Ja, von da wäre der Weltuntergang ein Klacks. Sie haben sicher herausgefunden, das ist Österreicher Dialekt, genau wienerisch. Das Gedicht, das ist vom österreichischen Autor Michael Stavaric aus seinem Gedichtband «In einen schwarzen Kittel gewickelt». Der Band, der ist im letzten Herbst rausgekommen und unser SRF-Mundart-Redaktor Markus Gasser hat Michael Stavaric zu Wien getroffen und hat mit ihm über Mundart und Mundartliteratur zu Österreich geredet. Vor allem aber auch über seine Gedichte und über den herrlichen und gruseligen schwarzen Humor, der drin steckt. Ein Humor, wo vielleicht auch ein Teil vom Wiener Charakter ist.
Meine Begegnung mit Michael Stavaric hat in einer typisch wienerischen Atmosphäre angefangen. Für unser Treffen hat er nämlich das Café Sperl vorgeschlagen. Das ist eines der berühmten alten Wiener Kaffeehäuser. «Ich soll einfach nachher meine Roquets Ausschau halten», hat er mir im Voraus noch geschrieben. Als ich jetzt in einer der Nischen in diesem Café Sperl sitze und meinen ersten kleinen Schwarzen bestellt habe, einen Espresso, taucht im Eingang ein Mann auf. Mittleres Alter, kein Sprenzel, mit einer schwarzen Lederjacke und schweren Schuhen und tatsächlich mit einem Irokesenschnitt. Ziemlich eine wilde Erscheinung, die aber gut zu dem passt, was ich von ihm gelesen habe, dunkt es mich. Unangepasst, frech und eigen. Aber schon nach seinen ersten Worten wird mir klar, dass hinter dieser punkigen Fassade ein extrem höflicher, reflektierter und liebenswerter Mensch steckt. Und dass wir uns im Café Sperl treffen, ist kein Zufall, das habe ich bewusst vorgeschlagen, weil...
Es war das Lieblingscafé von Sigmund Freud. Der ist da immer gesessen, hat also eine der Logen, die da zu unserer Linken liegt, hat der quasi immer wieder für sie besetzt und hat dort wohl auch seine ersten analytischen Überlegungen anhand der Kaffeehausbesucher geschrieben. Ja.
Ein historisch bedeutender Ort also, wo wir uns treffen. Allerdings bei diesem Mordsbetrieb um uns herum können wir hier kein Interview führen. Ihm kommt das alte Programm Kino Topi Sinn, das gerade um eine Ecke liegt und wo so ein Restaurant drin hat. Wir gehen also über, aber auch dort ist es viel zu lärmig für ein Gespräch mit Mikrofon. Darum landen wir schließlich im Kinosaal selber. Ein kleines, heimeliges Plüschsessel-Kino. Und hier ist die Akustik perfekt, um mit Michael Stavaric über seine Gedichte und über den Dialekt, den er sie damit schreibt, zu reden. Eins meiner liebsten Gedichte von ihm ist Nummer 49. Die Gedichte haben nämlich Nummern, keine Titel. Und zum Original in Mundart hat er Michael Stavaric jeweils eine hochdeutsche Übersetzung geschrieben. Kurze Erläuterung noch dazu. Fiaker, das sind zu Wien die traditionellen Kutschen, die noch heute mit Touristen durch die Stadt gefahren werden. Gigara, das ist ein Dialektwort für ein Ross. Und Itaca oder Itaker, das ist ein böses Schimpfwort für einen Italiener, etwa so wie bei uns Cink.
Im Menschengewühl am Graum in der Wiener Innenstadt sind ein Fiaker Pferd durchgegangen. Ich selbst hab gerade noch zu Seiten hechten können, da nicht alle waren so schnell wie ich. Ein kleinen Madel hat eins von die Gigerer den Kopf zermanscht und ein Itaker hat's auch unter die Räder von der Kutschen kaut. Die Leute haben geschrien und gerät, nur der Kutscher hat geflucht und hat gemeint, dass ihm reicht, dass die Pferd in Leberkas kummern, basta. Im Menschengewühl am Graben in der Wiener Innenstadt sind einem Fiaker die Pferde durchgegangen. Ich selbst konnte gerade noch zur Seite springen. Doch nicht alle waren so schnell wie ich. Einem kleinen Mädchen hat eines von den Pferden den Kopf aufgeschlagen und ein Italiener kam unter die Räder der Kutsche. Die Menschen haben gebrüllt und geweint, nur der Kutscher hat geflucht und gemeint, dass es ihm reicht, dass die Pferde zum Abdecker kommen, Punktum.
Michael Stavaric, dir malt mit wenig Sätzen ganz drastisch aus, was sich die Leute lieber gar nicht vorstellen würden. Was hat dich für einen Teufel geritten, um die Idylle in dieser Wiener Innenstadt so zu zerstören?
Ich muss gestehen, ich habe mir das schon oft gedacht, dass man eigentlich nicht öfter sieht, dass irgendwann von den Ferker die Pferde durchgängern, weil es gibt ja viel Verkehr, viel Gewühl und so weiter. Und die Pferde haben zwar immer so was Stoisches, aber irgendwie traut man dem auch nicht ganz. Vor allem, weil man mit den Viechern nicht so gut umgehen kann. Also ich reite nicht und insofern warte ich da fast immer drauf, dass eins von den Pferden durchgeht und dass ein Riesentrara da ist und dann plötzlich weiß Gott, was passiert.
Aber der Einbruch von Gewalt und von Brutalität. Heutzutage würde man das eher mit einem terroristischen Anschlag verbinden. Eigentlich hat das Gedicht eine Art metaphorische Ebene für euch.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dann natürlich die Szenerie, die das evoziert oder die Leute, wenn dann jetzt so ein herrenloses Pferd oder zwei oder die Kutschen da irgendwie plötzlich rumfahrt, da würden natürlich alle denken, es ist ganz was Schlimmes passiert. Keiner würde mehr denken, oh, das Naheliegendste war doch, das Pferd ist einfach durchgegangen. Also sie würden alle denken, da ist irgendein Anschlag passiert und wahrscheinlich würden die Pferde, wenn es da irgendwo durch die Wiener Innenstadt galoppieren, da schossen von der Polizei, wer die dazukommt. Also ja, in diesem Sinne ist es natürlich ein bisschen eine Anspielung auf diese Hypersensibilisierung einer Gesellschaft und gerade in Wien trifft es natürlich auch voll zu.
Okay, jetzt fällt mir auf, wenn man die hochdeutsche Übersetzung anschaut, die ist viel gemässigter als Dialektfassung. Es steht Italiener, nicht Itaker. Und dann beim Kind, da hat es in der Dialektfassung hat's dem Kind den Kopf zermanscht. Und in der Übersetzung ist es den Kopf aufgeschlagen. Warum ist die Dialektfassung so viel roher?
Ich wollte schon so den großen Unterschied ausarbeiten zwischen diesen beiden Fassungen. Also ich habe mich dann schon ganz explizit darum bemüht, nicht eine adäquate Übersetzung im Hochdeutschen anzufertigen, sondern da nochmal sprachlich ein paar Ebenen drüber ins Hochsprachliche zu greifen und dass man dann beim Lesen wirklich sich so ein bisschen selber ja, überlegen kann, wie würde man es selber ausdrücken und übersetzen. Und es ergeben sich auch tatsächlich Bedeutungsverschiebungen drin. Ja. Also zermanscht ist er tatsächlich den Kopf wie eine Melone zerpresst und definitiv tot, aber aufgeschlagen, das kann man noch überleben, denke ich mal. Ja. Also es ist tatsächlich auch dann die Frage, im Dialektgedicht stirbt das Madl. Im Hochsprachlichen kann sie es auch noch schaffen und zu überleben.
Hat das irgendeine Bedeutung, dass der Dialekt so viel bösartiger ist als der Hochspruch?
Ja, mir gefällt an den überhaupt so an den Dialekten, dass man mit Erna im positiven Sinne das, was hochsprachlich wahnsinnig kitschig klingen wird, was du nicht bringen kannst in Satz und Buch, geht im Dialekt. Und dort klingt es aber nicht kitschig, sondern tatsächlich irgendwo adäquat und druckt es aus, was man sagen will. Und genauso ist es natürlich mit den schlechten Dingen quasi, die man dann anspricht, die bekommen so noch mehr Wirkung, noch mehr Saft, noch mehr Kraft. Und wenn man die entsprechenden Dialektwörter findet, die das dann wirklich auf den Punkt bringen, dann spart man sich ja ganz viel drum herum reden. Deswegen finde ich, dass das wunderbar in Gedichten aufgehoben ist, die Dialekte, weil sie etwas auf den Punkt bringen, mit ein paar Wörtern und immer so eine Emotionalität mittransportieren. 53. Schaut, das hätte keine Säbelzahntiger mehr leben. Ich weiß auch nicht, warum immer die besten Viecher aussterben. Während Tauben und Tintenfisch sie wie die Kanikeln vermehren. Ich krieg schon Rappel, wenn ich nur dran denk. 34. Manchmal koch ich mir Spaghetti. Und denk an die, an eure Zeiten mit Winnetou und Old Shatterhand und Shochi, mit ihren glatten, langen, schwarzen Haar, die in der Prärie vom Wind umdost und vor die Muckerln umkreist, eine heile Welt vermitteln. Manchmal glaube ich, das kapiert heute keiner mehr und wie schön das war.
Ihr hört die Mundart-Sendung «Schnabelweit» auf SRF 1. Und was wir hier gehört haben, das sind zwei Gedichte von Michael Stavaric, geschrieben und gelesen im Wiener Dialekt. Wienerisch, das gehört zum Niederösterreichischen und das wiederum gehört zu der bayerischen Dialektgruppe, wo alle österreichischen Dialekte dazugehören, außer dem vom Vorarlberg. Für uns Alemannen ist der Dialekt ziemlich fremd, vor allem wegen dem ungewohnten Klang. Darum bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht gewesen, dass der Michael Stavaric mein Dialekt problemlos verstanden hat. Aber wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann dunkt es einem, dass praktisch alle Vokale im österreichischen Englisch ausgesprochen werden als bei uns. Ein kurzes A wird zu O verdumpft, der hat OS durchdacht. Der Baum wird monophthongiert zu da Baum. Das Menschengewühl ist das Menschengewühl. Gelb ist gelb. Ich selbst, ich selbst. Und was mir nebst diesen klanglichen Sachen besonders gefällt, sind die typischen Konjunktivformen. Ich mechert, ich möchte, er tatet, er täte, sie warten, sie wären. Für Michael Stavaric ist der Dialekt als Literatursprache besonders reizvoll, weil er selber gar nicht so richtig mit dem österreichischen Dialekt aufgewachsen ist. Geboren ist er in der Stadt Brno, deutsch Brünn, in der damaligen Tschechoslowakei. Und er ist mit seinen Eltern erst mit etwa 8 auf Österreich gekommen, ins Weinviertel, gerade an der Grenze zu Tschechien. Und darum war für ihn der Dialekt von Anfang an eine Art Kunstspruch gewesen.
Für mich war es natürlich schon ein großer Reiz, sie mit dieser Kunstsprache auseinanderzusetzen. Vor allem deswegen, weil ich keinen Dialekt nie gehabt habe im Deutschen. Mir haben die Lehrer immer gesagt, Michael, lern lieber gescheit Deutsch. Also bin ich aus dem Tschechischen gekommen und habe irgendwie kein Wort Deutsch kennen in der Schule. Ich meine, ich bin in keinem Haushalt oder so aufgewachsen, wo ein Dialekt gesprochen worden war, weil wir haben immer Tschechisch geredet miteinander und dementsprechend war das dann eher beim Ausgehen oder so, dann, dass man dann schon immer so probiert hat, wie die anderen zu reden. Und später kam man das eigentlich erst wieder dann in Wien tatsächlich unter. Ja.
Redet Wiener noch einmal Wienerisch?
Es kommt auf die Art an, in die man sich setzt und wo man sich dann letztendlich bewegt. Also es gibt, glaube ich, gewisse Bezirke, wo mehr Dialekt geredet wird als anderen. Also im ersten Bezirk wird man schwerlich einen großen, starken, eingefärbten Wiener Dialekt finden.
Erster Bezirk, muss ich sagen, das ist das Zentrum Stephansdom ringsum, wo alle Touristen sind.
Genau. Wenn man sich hingegen in 10. Favoriten oder so begibt, da glaube ich, da gibt es so viele Tschocherln und so Weinschenken und Lokale. Wenn du dich da reinsetzt, dann hörst natürlich schon an argen Wiener Slang.
Und der arg Wiener Slang, wie er sagt, der tief Dialekt, der reizt ihn und inspiriert ihn, sagt der Michael Stavaric. Er hat darum einen schweren Hang zum Experimentieren. Und darum hat er auch schon als Bub am liebsten Jandl gelesen. Der Ernst Jandl, das ist der Sprachexperimentator, der ab den frühen 60er Jahren mit seinen Lautgedichten und mit seinen Sprachspielereien bekannt worden ist. Viele können vielleicht noch sein witziges Gedicht «Ottos Mops» oder das eindrückliche Gedicht «Schützengrimm», wo er allein mit dem Wort «Schützengraben», aber ohne die Vokale, den Krieg erlebbar macht.
«Schützengrimm, Schützengrimm, grimm, Zinkrim, 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 Krim, Schützen, Schützen, Schützenkrim, Schützenkrim.
Ein anderer, wo der Michael Stavaric als Vorläufer und als Vorbild für seine eigene Mundartkunst bezeichnet, ist der Wiener Helmut Qualtinger. Das war ein Schauspieler und Kabarettist, berühmt worden mit seiner legendären Figur vom Herr Karl aus den 50er Jahren. Der Herr Karl ist ein eigentlich liebenswerter Hausmeister, der von früher erzählt, aber wo man nie genau weiss, ob er nur ein Opportunist ist oder nicht doch ein alter Nazi.
Später dann bin ich demonstrieren gegangen zu den Schwarzen, zu den Hahnenschwanzlern, zu der Heimwehr. Habe ich 5 Schilling gekriegt. War ja gut damals. Dann bin ich um zu den Nazis, zu den damaligen Nazis, habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Ja. Österreich war immer unpolitisch. Wir waren nie politische Menschen. Ein bisschen Geld ist halt zusammengekommen. Hat von was leben müssen.
Der Helmut Qualtinger als Herr Karl mit dem Blick von einem einfachen Arbeiter, der irgendwie hat müssen überleben musste. Ganz ähnliches Personal bevölkert dort Gedicht vom H.C. Artmann. Und in die Traditionslinie von dem Wiener Dichter stellt der Michael Stavaric seine eigenen Gedichte am allermeisten. Der Artmann hat 1958 mit seinem Gedichtband «Mit einer schwarzen Dinten» sozusagen die Mundartliteratur neu erfunden. Keine Heimatlyrik, keine heile Welt, sondern Gedicht aus dem Leben von den einfachen Leuten, die ein realistisches Bild von der damaligen Wiener Welt geben. «Nur kein Schmutz, habe ich gesagt. Nur kein Schmutz nicht. Nur ja, kein Schmalz.» Das war im H.C. Artmann sein Credo. Hier ein Ausschnitt aus dem Artmann seinem Gedicht «Mit einem Brief von mir zu dir», gelesen von Michael Stavaric.
«Mit einer roten Tinte habe ich da geschrieben, dass ich dich gern hab. Mit einer grünen Tinte habe ich da geschrieben, weil ich noch gewartet hab auf dich. Mit einer schwarzen Tinte, aber möchte da jetzt aufs weiße Papier schreiben, dass mir das Herz austrocknet ist vor lauter Warten.»
«Mit einer schwarzen Tinte», so heißt dem Artmann sein Gedichtband, «in einen schwarzen Kittel gewickelt», so heißt dem Michael Stavaric sein Gedichtband. Der Bezug ist unübersehbar. Was fasziniert denn ihn, der Michael Stavaric, so extrem am H.C. Artmann, dass er sich so direkt auf ihn bezieht?
Artmann ist ein Schwergewicht der Poesie und der Mundart und der im Grunde also ein Lebensphilosoph schlechthin, der Wien tatsächlich auch ein Denkmal gesetzt hat, der nämlich Wien eingefangen hat in einer Art und Weise, wo man weiß, das wird so dadurch bestehen bleiben, irgendwelche grindigen Ecken aus dem Prada da in Wien und natürlich auch dem alten Wiener Gmiert irgendein Denkmal gesetzt, immer dieses leicht angefressene, grantige, so Grandscherben, Figuren, die immer so ein bisschen grindig sind, die heute mehr so als Obdachlose wahrscheinlich durchgehen würden, irgendwelche Halbalkoholiker, seltsame Zuhältertypen und, die sind bei ihm quasi ein fixer Bestandteil von seiner Poetologie. Und ich glaube, dass man so tatsächlich danach Zeit wirklich abbilden kann. Und der hat schon ganz nah an der Wahrheit gearbeitet.
Das Grossartige am Artmann sei, dass er mit Mundart Lyrik geschrieben hat, die mit jeder anderen zeitgenössischen Lyrik damals mithalten konnte. Das sei in der Zwischenzeit bei keinem anderen Dichter mehr der Fall gewesen.
Dialekt geschrieben ist schon immer worden. Ja. In jedem Tal findest du irgendeinen Dialektdichter, nur schreiben die halt auch schlechte Gedichte. Die sind zwar im besten Dialekt und so, aber sind halt trotzdem schlecht. Also irgendwie kann man ja dann doch beurteilen, ob jemand eine gute Poesie oder eine schlechte Poesie schreibt.
Es ist übrigens auch ein Problem von den Verlagen, die gar keine Mundartliteratur herausgeben wollen, weil sich das einfach nicht verkauft und Gedicht schon gar nicht. Umso schöner, dass der Wiener Tschernin Verlag im Michael Stavaric seine Mundartgedicht in einer wunderschönen, bunten Ausgabe herausgegeben hat. Die Mundartversion und die hochdeutsche Version sind jeweils nebeneinander abgedruckt, sodass man direkt vergleichen kann oder bei Bedarf auch übersetzen. Zwischendrin hat es Seiten mit Faksimile von Michael Stavaric seinen handschriftlichen Original. Die Gedichte sind nämlich tatsächlich teilweise im Kaffeehaus entstanden. Ob die spezielle Atmosphäre und einen Einfluss auf seine Gedichte hatte, das kann ich nicht sagen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass praktisch jedes Gedicht etwas Morbides hat. Das Tötelige, das schon der Helmut Qualtinger gepflegt hat, wo auch schon der H.C. Artmann gepflegt hat. Die grindigen Figuren, wie er sagt, die Typen am Abgrund vom Leben, wo über den Tod sinnieren.
5. Heute habe ich den Tod gesehen beim Spargelstechen. Das ist ein Haken, der für den wie gemacht ist. Angeschaut hat er mich dabei. Nicht lang, das nicht, da lang nur. Dass man ein bisserl anders wird, seit Traum hat er's geschaut, hat mir so gar nicht gefallen.
Der Tod ist am Spargelstechen und schaut einem so geistesabwesend, Traum hat er an, dass es einem gar nicht will gefallen. Das Grusen, das Morbide, der schwarze Humor, das Hadern mit der Welt, das passt so richtig zu meinem Bild von Wien. Aber warum ist das so? Warum gehört denn das Morbide offenbar zu Wien?
Das ist echt, glaube ich, die schwerste Frage jetzt überhaupt, wie man so schwer über einen Kamm scheren kann. Also das Morbide ist natürlich ein Teil dieser Wiener Kultur, Stichwort Schöne Laich und Zentralfriedhof und bla bla bla. Aber das ist auch in anderen Städten. Also in Prag sehe ich auch irgendeine Art von Anbindung ans Morbide oder dann ganz plakativ in Venedig. Und da kann man sich, glaube ich, etliche Plätze ausschauen, die irgendwo das auch in sich tragen. In Wien ist das immer so ein bisschen kultiviert worden. So einerseits dieser schwarze Humor und dieses Wüste und ein bisschen Expressive und dann doch auch immer so verharmlosend. Also der Tod ist doch nicht der Tod. Also der Tod ist so ein Kumpan, der zwar grauslich ist und mit dem will man eigentlich nichts zu tun haben, aber auf der anderen Seite ist es nicht dieser deutsche Schnitter, der da irgendwie so philosophisch und streng und krude an irgendwie was Böses will. Also irgendwie kehrt es zum Leben dazu und ich glaube, das ist im Wienerischen nach wie vor schon präsent, also dass der Tod und das Leben einfach ein Teil einer Medaille sind und dass man sich da schon arrangieren muss.
Ja, hätte krumme Tode aus. Hätte krumme Tode aus. Ja, hätte krumme Tode aus. Hätte gehme Friedzeit.
Der Voodoo Jürgens ist das, ein aktueller Austropop-Sänger, der hier den Soundtrack liefert zum morbiden Wien. Heute graben wir Tote aus, hat er hier gesungen. Mich hat im Gespräch mit dem Michael Stavaric über seine Gedichte noch die politische Seite interessiert. Da steckt doch recht viel Bösartigkeit drin. Zum Beispiel, wenn in einem Gedicht, wie vorhin gehört, einer bedauert, dass sich zwar Tauben und Tintenfisch vermehren wie Küngle, dass aber der Säbelzahntiger leider ausgestorben ist. Wenn ich das höre, dann dunkt es mich, ich verstehe ein bisschen besser, warum Österreich in den letzten Jahren so einen Rechtsrutsch durchgemacht hat. Wie sieht denn er, der Michael Stavaric, die politische Ebene in seinen Gedichten?
Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Dichtung, auch die Lyrik, aber auch die Literatur grundsätzlich ein bisschen politischer wird. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit großer Umbrüche, wo sie ganze Paradigmen verschieben, was immer ewig lang dauert, aber Geschichte ist nun mal so ein bisschen was Zyklisches. Und ich glaube auch, dass die Literatur der Zukunft auf jeden Fall politischer sein wird als die Literatur, wie wir sie jetzt in den letzten Dekaden erlebt haben. Und vielleicht dann tatsächlich auch wieder mehr der Literatur ähnelt Anfang 20. Jahrhundert, also von Karl Kraus und so weiter, wo man sich positionieren muss und wo Regime letztendlich auch Europa wieder irgendwo prägen werden und wo es einen Untergrund gibt und wo die Lyrik dann natürlich auch immer unabhängig davon, wie man schreibt, auch Teil einer politischen Aussage wird.
Wenn er mit seinem Roman «Gotland» in die Dörfer ging, dann würden ihn die Bauern aus dem Tal jagen, meint Michael Stavaric, weil das so ein sperriger Text ist. Aber mit diesen Mundartgedichten hat er sich erhofft, dass er Leute erreichen kann, die sonst keine Literatur in die Hand nehmen. Aber bis jetzt war die Resonanz auf das Büchli sehr gering gewesen. Schade, finde ich. Ich würde es jedem empfehlen. Es ist ein bisschen Arbeit, das zu lesen. Es ist keine Jubilierliteratur, aber ich habe mich wahnsinnig gut amüsiert dabei. Und mir dünkt es, dass das, was Michael Stavaric über H.C. Artmann gesagt hat vorhin, auch für ihn selber zutrifft. Nämlich, dass er ganz nah an der Wahrheit schafft.
Der SRF-Mundart-Redaktor Markus Gasser über den Gedichtband «In einen schwarzen Kittel gewickelt» vom österreichischen Autor Michael Stavaric. Rausgekommen ist es beim Czernin Verlag zu Wien. Und der neue Roman von Michael Stavaric, der kurz erwähnt worden ist, der heisst «Gotland» und ist beim Luchterhand Verlag rausgekommen. Angaben zu den Büchern von anderen Autoren, die im Beitrag erwähnt worden sind, vom Ernst Jandl und dem H.C. Artmann, finden Sie auf unserer Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweid. Wenn wir es schon von Mundartliteratur von Österreich haben, dann hören wir doch auch noch in der Schnabelweid hier bei uns Mundartmusik aus Österreich von David Oellerer alias Voodoo Jürgens. Er macht frechen Austropop. Wir haben vorher ganz kurz einen Ausschnitt gehört im Beitrag von Markus Gasser. Da jetzt der ganze Song «Heite grad mal Tote aus» von 2016.
Vielleicht schauen wir sie das nüchtern an. Jetzt sprich mal alles jetzt verkehrt. Schauen wir, was sie tut unter der Erde. Jetzt gehen wir aus dem Schneckenhaus. Jetzt lassen wir unsere Kinder zu Haus. Jetzt sperren wir das Essen aus. Jetzt gehen wir auf einen Leichenschmaus. Ja, heute kommen wir tot aus. Die ganze Welt hätte geben wir denen Sandlang Geld. Hätte sind wir freundlich, wenn uns was nicht passt. Und zu denen freundlich sind, sind wir gefragt. Hätte schaut das Ganze anders aus. Weil hätte Grumma Tode aus. Ja, hätte Grumma Tode aus. Ja, hätte Grumma Tode aus. Ja, hätte Grumma Tode aus. Wir finden sicher noch einen Grund. Wenn keiner klatscht, geben wir Applaus. Wer hätte Grumma Tode aus? Jetzt reißen wir die Blauen von den Bahn. Jetzt schauen wir sie das nüchtern an. Jetzt gehen wir auf einen Leichenschmaus. Hätte Grumma Tode aus? Ja, hätte Grumma Tode aus.
Zu. Die Sonne schien mir warms Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, das er wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.
Musik aus Österreich von Georg Tanzer hier in der Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1, wo wir es vorher vom österreichischen Direkt hatten. Und jetzt machen wir den Briefkasten auf mit Fragen von unseren SRF 1-Hörerinnen und Hörern zum Mundartausdruck nehmen und Wörter. Im Rudi Brönnimann aus Wichtrach bei Bern ist kürzlich im Impressum von einer Zeitschrift aufgefallen, dass eine Journalistin oder Redaktorin hinter ihrem Namen Blattmacherin geschrieben hat. Und da kam mir in den Sinn, dass in seiner Heimatgemeinde Singen am Hallwiler See im Kanton Aargau eine Familie den Übernamen des Blattmachers hatte. Das seien aber ganz sicher keine Zeitungsmacher gewesen, sagt er, sondern Bauern. Auch eine andere Erklärung, die er im Internet dann gefunden hat, nämlich, dass ein Blattmacher ein Handwerker sei, der mit Webstühlen zu tun hat, die hat ihn nicht überzeugt. Und darum die Frage an unsere Mundartexperten, ob sie eine Erklärung haben für den Namen des Blattmachers. Der SRF-Mundartexperte Markus Gasser.
Dorfübernahmen sind spannend, aber meistens schwer zu erklären. Weil so ein Beiname oder Übernahme ist ganz konkret an die Person gebunden, die er als Ersten bekommen hat und an die Umstände, die zu diesem Namen geführt hat. Und wenn man das alles nicht mehr weiss, dann bringt man die Motivation für einen Namen meistens nicht mehr sicher raus. Im Fall von der Familie, die die Sengen des Blattmachers geheissen haben, hat Rudolf Brönnimann schon recherchiert und herausgefunden, dass ein Blattmacher ein Zeitungsjournalist oder ein Zeitungsverleger ist. Blatt ist ein alter, vielleicht ein bisschen saloppen Begriff für eine Zeitung. Wenn man unzufrieden ist mit einer Zeitung, sagt man ja heute noch so ein Käseblatt. Der Begriff Blatt kommt, soweit ich sehe, aus dem späten 19. Jahrhundert, kommt also als Übernahme für eine heutige Familie schon in Frage. Älter als für einen Zeitungsmacher ist der Begriff Blattmacher für ein ganz bestimmtes Handwerk, nämlich für einen, der die Blätter für einen Webstuhl herstellt. Ein Blatt, das ist ein Teil von einem Webstuhl, ein schmaler Rahmen mit Stift aus Draht oder aus zugeschnittenem Schilf. Zwischen diesen Stift zieht man die Längsfäden vom Webgut durch und je nachdem, wie fein das die Leinwand gewoben werden musste, hat der Weber beim Blattmacher ein anderes Blatt bestellt, wo die Stifte eben enger oder weiter auseinandergestanden sind. Das Handwerk vom Blattmacher ist für die Deutschschweiz schon lange belegt. Das Schweizerdeutsche Wörterbuch zitiert eine Stelle beim Vadiamus, einem Joachim von Watt, Reformator und Stadtarzt von St. Gallen im 16. Jahrhundert. Der schreibt, in der Weberzunft sind die Bleiker und Blattmacher. In den Deutschschweizer Dörfern haben sich in dieser Zeit, 16. bis 18. Jahrhundert, immer mehr Bauern neben der Arbeit auf dem Hof auf ein Handwerk spezialisieren, Schneider, Schuhmacher, Schmied oder eben noch Weber. Außerdem hat es in vielen Dörfern ab dem 17. Jahrhundert Landweber als Heimarbeiter gegeben, die für städtische Verleger Stoff produziert haben. Also Weben und Weberhandwerk war in unserer Gegend weit verbreitet. Wie das jetzt die Sengen am Hallwilersee genau war, wo eben der Beiname des Blattmachers für die Einfamilien entstanden ist, das müsste ein Lokalhistoriker recherchieren. Ich habe hier nur mutmassen. Vielleicht ist der Dorfname tatsächlich schon 150, 200 Jahre alt, also aus einer Zeit, wo es noch Webstühle in den Häusern hatte und wo es einen Handwerker gebraucht hat, der die Rahmen, die Blätter hergestellt hat. Vielleicht hat aber auch noch mal vor, sagen wir, 100 Jahren einer der Jungen von dieser Familie eine Lehre bei einer Lokalzeitung gemacht. Oder einer hat gut schreiben und zack hat er im Turnverein oder am Stammtisch der Übernahme der Blattmacher bekommen. Und das ist ihm dann geblieben, später auf seine Kinder übertragen worden, so dass schliesslich die Familie das Blattmachers geworden sei. Könnte so gewesen sein, könnte aber auch ganz anders gewesen sein. Vielleicht hört ja jemand aus Sengen zu und weiss es ganz genau.
Also wenn das jetzt der Fall ist, wenn Sie wissen, warum die Sengen eine Familie des Blattmachers geheissen hat, dann schreiben Sie uns doch ein Mail ins Studio. studio@srf1.ch. studio@srf1.ch. Also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir das Rätsel dank Ihnen lösen könnten. Die nächste Frage aus dem Schnabelweitbriefkasten kommt vom SRF1-Hörer Ueli Bieri von Wasterkingen im Kanton Zürich. Er hat festgestellt, dass «Salü» und «Shalom» zwei Grußformeln aus ganz verschiedenen Kulturen sind, die aber ganz ähnlich tönen. Bei uns sagt man «Salü» oder «Sali». Im arabischen Raum begrüßt man sich mit «Salam», im Hebräischen mit «Shalom». Und das bedeutet Frieden und sagt doch einen wunderbaren Gruß. Ob die Wörter, die so ähnlich tönen, miteinander zu tun haben, das möchte der Ueli Bieri von unseren Mundartspezialisten wissen. Nochmal der Markus Gasser.
«Salü» tönt fast gleich wie «Salam» oder «Shalom», ist aber etymologisch, soweit ich das sehe, nicht gleich. «Shalom» ist hebräisch, «Salam» ist arabisch. Das sind beides sogenannte semitische Sprachen, die eng miteinander verwandt sind und darum sind auch die zwei Wörter «Salam» und «Shalom» eng miteinander verwandt. Der Ueli Bieri hat recht, «Shalom» und «Salam» bedeuten Frieden, aber eigentlich bedeutet es noch viel mehr. In einem ausführlichen Artikel auf dem wissenschaftlichen Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft habe ich die Geschichte von diesen Wörtern gefunden. Dort steht, «Shalom» findet man als zentrales Wort schon im Tanach. Das ist ein Teil der jüdischen Bibel und entspricht im Christentum etwa im Alten Testament. Und «Shalom» bedeutet dort nicht einfach Frieden im Gegensatz zu Krieg, sondern meint viel umfassender einen Zustand von Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Ruhe. Wobei, Zustand ist auch nicht ganz richtig, weil «Shalom» ja ein Gruß ist und als Gruß steckt im «Shalom» auch ein Wunsch drin. Mögest du Glück, Ruhe und Frieden erleben. Und das Gleiche gilt auch für das arabische «Salam». Der bekannte Gruß «Salam Aleikum» bedeutet wörtlich «Friede sei mit dir» oder «Friede sei mit euch». Jetzt zu unserem mundartlichen «Salü» oder «Sali», wie man in Basel sagt. In Bern hört man noch «Salü», in Zürich auch «Sali». Und obwohl das so ähnlich wie «Salam» und «Shalom» tönt, geht «Salü» nicht aufs Hebräische oder aufs Arabische zurück, sondern kommt via das Französische aus dem Latinischen. Als Grußformel braucht man im Schweizerdeutschen «Sali» oder «Salü» offenbar nicht viel länger als seit etwa 100 Jahren. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch hat es keine Belege, die vor das Jahr 1900 zurückgehen. Und im Band 3 vom Idiotikon, wo 1913 erschienen ist und wo das Wort «Sali» drin behandelt ist, dort steht, das sei besonders in bestimmten Kreisen und bei jungen Leuten üblich. Also damals, Anfangs 20. Jahrhundert, war «Sali» ein neuer Gruß der Jüngeren, übernommen aus dem Französischen. Dort im Französischen ist «Salü» als Gruß viel älter, belegt schon seit dem 13. Jahrhundert. Und das Grund liegt dem Latinisch «Salutem», das ist der Akkusativ von «Salus», und das wiederum ist abgeleitet von «Salvus», wo «gesund», «heil», «zufrieden» bedeutet. Und da schließt sich der Kreis zum «Shalom» und zum «Salam», weil die bedeuten im Kern ja das genau Gleiche. Ob jetzt «Shalom», «Salam» und «Salvus» letztlich die gleiche Wurzel haben, das habe ich nicht herausgefunden. «Salvus» geht auf eine indoeuropäische Wurzel «Solo» zurück, «Shalom» und «Salam» auf die semitische Wurzel «Shalom». Aber auch wenn das letztlich vielleicht nicht der gleiche etymologische Stamm ist, «Sali», «Salam» und «Shalom» verbinden auf jeden Fall, dass es drei Friedensgrüße sind aus drei verschiedenen Kulturen.
Und das ist doch eine frohe Botschaft. Und zu dieser Friedensbotschaft passt ja irgendwie auch der Familienname Engel. Das ist der Name, den wir jetzt hier in der Schnabelweide anschauen. Der Idiotikon-Redakteur Hans-Peter Schifferle hat sich die Frage von Stefan Engel von Heimberg im Kanton Bern angenommen. Mit dem Hans-Peter Schifferle geredet hat unser Mundartredakteur Christian Schmutz.
Hans-Peter Schifferle, ist das so naheliegend, wie man könnte vermuten, wenn man so den Familiennamen Engel hört, dass das ein Obername ist von einem Mensch mit engelhaften Wesenszügen?
Eine Art Übername, denke ich, liegt Schutzgrund. Ich denke auch, dass es ein Name ist, wo man jemandem gegeben hat, aber vielleicht nicht jemandem, der ein engelhaftes Wesen hatte, sondern vielleicht ganz konkret für jemanden, der zum Beispiel in einem Krippenspiel einen Engel dargestellt hat. Oder vielleicht für jemanden, der von seinem äußeren Erscheinungsbild so ein bisschen ausgesehen hat wie ein Engel oder wie man sich einen Engel vorgestellt hat. Oder eben vielleicht auch ganz ironisch für jemanden, wo alles andere war als ein Engel. Vielleicht für eine Art Skiheiligen.
Weiss man denn etwas Genaueres über einen Namen Engel, von wo genau aus der kommt?
Wenn wir in der Schweiz schauen, so ist der Name häufig. Es gibt über 2000 Personen, die heute bei uns Engel heissen. Und zwar in 8 Kantonen von der Deutschschweiz, von Graubünden bis Freiburg, ist der Name alteinheimisch und an vielen von diesen Orten seit dem Spätmittelalter überliefert. Und die Weitverbreitung zeigt eindeutig, dass Engel mit grosser Wahrscheinlichkeit an ganz verschiedenen Orten unabhängig voneinander als Familie Name entstanden ist. In der Namenforschung werden vor allem 3 Namenmotive für Engel erwähnt. Erstens, es ist ursprünglich ein Name, der zu einem Hausnamen gebildet ist. Zum Engel ist ganz ein häufiger Hausname in spätmittelalterlichen Städten. Zweitens kann Engel eine Kurzform sein von einem germanischen Personennamen, Engilhard, oder auch von einem weiblichen Engeltrud oder Engelbert. Oder es gibt ganz einen Haufen Namen, die hier in Frage kommen, zweigliedrig. Und drittens, schliesslich, und das schaue ich als wahrscheinlichst an, vor allem auch in der deutschen Schweiz, dass eben Engel, wie am Anfang erwähnt, eine Art Übername ist. Für jemanden, und ich denke, das ist fast am wahrscheinlichsten, der in einem geistlichen Spiel oder in einem Krippenspiel im Spätmittelalter einen Engel dargestellt hat. Vergleichbar ist übrigens der Familienname Teufel, der mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine so eine Figur auf der Bühne zurückgeht.
Also wer Engel heisst, muss nicht zwingend auch ein Engel sein. Der Name kann auch ganz andere Hintergründe haben. Hans-Peter Schifferle vom Idiotikon hat uns den Namen erklärt.
Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Hoffen Sie nicht auf den Walzerklang oder auf Herzen aus Gold. Man hat sich davon schon Gott sei Dank einigermaßen erholt.
Untertags ist sie schön fotogen, wie man weiß. In der Nacht wird sie heiß und verschlingt jedes Eis. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. Besonders intensiv. Sie träumen von Paris, von Moskau träumt man ohne dies. Doch haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Achten Sie nicht auf das Riesenrad, so etwas lenkt Sie nur ab. Wie es sich oft schon bewiesen hat, wird Ihre Zeit viel zu knapp.
Diese Stadt ist ein Schrei, sie ist high und modern. Alle lieben den Duft, alle haben sie gern. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A.
In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh.
Sie lieben Mexiko, wie Rom und Tokio. Sie machten in Peru auf Tage lang kein Auge zu.
Doch haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche noch immer beliebt. Fragen Sie nicht nach dem Stephansdom, wann und warum er gebaut. Suchen Sie nicht nach dem Donaustrom, den hat man sicher verstaut.
Diese Stadt wird nicht satt, sie verlangt einfach mehr. Alle zieht es dahin, alle mögen sie sehr. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A.
In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh.
Sie fuhren durch die Welt, sogar nach Fürstenfeld. Sie haben Bern bereist, was aber noch gar nichts heißt.
Denn haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben sie das
das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?
Reinhard Fendrich, also Musik aus Österreich, von dem Star Reinhard Fendrich. Wir haben ja am Anfang von der heutigen Schnabelweiz hier auf SRF 1 den österreichischen Dialekt angeschaut, also genauer den Wiener Dialekt. Und wir haben Ihnen auf srf1.ch auch ein Quiz aufgeschaltet. Die können Sie testen, wie gut Sie den Dialekt verstehen. Sie finden das Quiz gerade zuvorderst auf unserer Internetseite unter dem Stichwort «Von Banzrexen und Muckeln». Und das sind schon die ersten zwei Ausdrücke, die Sie herausfinden müssen, was sie bedeuten. Also, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, was Banzrexen sind. Und Sie? Ich sage es Ihnen. Panzerexen.
So lang wir wollen und so lang wir uns was geben. Und irgendwie, ja, wie ich spiele, es wird sein fürs ganze Leben. Manchmal ist alles einfach und dann wieder nicht. Und manchmal ist einfach ein Traum. Eigentlich ist es unbeschreiblich. Und langsam wächst man zusammen. Und langsam wächst man zusammen.
Langsam wächst man zusammen, Wolfgang Ambros. Das war von der heutigen Schnabelweit, Redaktion Markus Gasser, Musikredaktion Rolli Lütti und ich bin Tregi Sager. Heute in einer Woche schauen wir dann zurück auf einen der Pioniere der modernen Mundartliteratur, den Berner Walter Vogt. Er hat in den 60er Jahren den Begriff «Modern Mundart» erfunden und damit die diesmal junge Szene gemeint um die Berner Troubadouren und um die Autoren Kurt Marti und Ernst Eggimann. Er hat selber auch Mundart geschrieben. verschiedene Gedichte und Geschichten. Ist vor 30 Jahren gestorben, der Walter Vogt. Und jetzt hat der Verlag «Der gesunde Menschenversand» ein Buch herausgegeben, wo die meisten Mundarttexte von Walter Vogt drin versammelt sind. Und das Buch, das stellen wir Ihnen vor in der Schnabelweide heute in einer Woche zwischen 9 und 10. Nach den 10 Nachrichten heute mein Kollege Ralf Vicky mit dem Nachtclub. Ich wünsche viel Vergnügen. Und da kommt noch der Falco von den Nachrichten. Vienna Calling.
In Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Christ, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Kanada. Wien, ne Wien, du kennst mich, ab kennst mich dann. Du kennst mich, ne Wien, ne Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine sind sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänze sind gestoppt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.